Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, guten Tag oder besser guten Nachmittag, meine Damen und Herren. Ich habe das große Vergnügen, Ihnen heute Manuela Reichert vorzustellen und ihr Buch Beziehungsweise Liebesvariation. Der Anfang ist immer schön und dann war es so oder nicht doch ganz anders. Das Spiel der Erinnerung beginnt. Und Manuela beschreibt Liebeserinnerung, Manuela Reichert, beschreibt sozusagen Erinnerung an die Liebe. Und in einem Interview hat sie gesagt, die Liebe beschäftigt uns immer und überall und ein Leben lang. Da? Was hat dich bewogen, diesen Roman? Oder es ist ja eigentlich kein Roman, sondern...
Es gibt eine große Autorin, bayerische Autorin, Marie-Luise Fleißer, die hat mal gesagt, ich habe mich immer nur für das interessiert, was zwischen Frauen und Männern ist. Also das ist so der Ansatzpunkt zu der Frage, ist es nun die Liebe für immer oder ist sie mit 15 anders als mit 75? Gestern habe ich mit jemandem geredet, die erzählt hat, dass sie sich frisch verliebt hat und ich weiß nicht genau, wie alt sie ist, aber ich glaube, sie ist schon über 70. Und was sie so erzählt hat, habe ich gedacht, das ist kein besonders großer Unterschied zu der Situation, die junge Leute haben. Und der Ausgangspunkt für dieses Buch war, das kennen Sie wahrscheinlich auch alle, dass man mit zwei Menschen redet, die nicht mehr miteinander sind oder die nicht so besonders gut mehr miteinander sind und die mal ein Paar waren. Und jeder von den beiden erzählt eine Geschichte, die eigentlich nicht, heute würde man sagen, kompatibel ist, also die nicht übereinstimmt mit dem, was der andere oder die andere erzählt hat und trotzdem hatten sie eine Liebesgeschichte. Und das war der Kern der Überlegung für dieses Buch. Da gibt es einen Hauptteil drin, wo man eine Art von Dialog von zwei Menschen, die mal eine Liebe verbunden hat oder vielleicht am Ende dann auch wieder verbindet, findet, die sich erinnern, wie hat es angefangen, was waren die Höhepunkte, warum erinnert der eine sich so und die andere anders.
Schön. Ich glaube, jetzt würden wir doch gerne schon mal eine Kostprobe hören. Von vielleicht der ersten Geschichte oder welche möchtest du lesen?
Die erste Geschichte ist ziemlich lang. Ich habe mir gedacht, das ist ja auf so einem Messenachmittag doch eher nett, wenn man was Positives mitnimmt. Also keine traurige, sondern eher eine gut ausgehende Geschichte. Das ist die Geschichte einer Frau. Plötzlich wusste sie dann doch eine Antwort. Wann war der schönste Tag in deinem Leben, hatte die Enkeltochter gefragt, nachdem sie erst bei den Affen gestanden und sich über deren Spiele amüsiert, dann den müden Löwen zugeschaut und sich gefürchtet hatten. Großmutter, das war ein schöner Tag, hatte sie eisschleckend gesagt. Als sie den Giraffen zuschauten, die ihre Hälse aneinander rieben, hatte sie nachdenklich ergänzt, ich glaube, das war der allerschönste Tag in meinem Leben. Bei den leuchtenden Flamingos kam schließlich die Frage, was war denn der schönste Tag in deinem Leben? Zu schnell kam es ihr über die Lippen, heute mit dir im Zoo. Ja, heute wie bei dir. Über die Lüge hatte das Kind gelächelt und sie freundlich durchgehen lassen. Sie war alt genug, um das seltsame Verhalten der Erwachsenen zu entschuldigen. Für ihre 4 Jahre verfügte sie über eine erstaunliche Klugheit, eine ungewöhnliche Einfühlungsgabe. Was für ein Glück ist dieses Kind, hatte sie auf der Fahrt nach Hause gedacht, als die Kleine sang und nur einmal streng wurde angesichts der Unvernunft ihrer Großmutter, die nicht so fuhr, wie die Stimme im Navigator es befahl, stattdessen seltsame Entgegnungen gab. Was für ein Schwachsinn, ich denke nicht daran, diese Straße zu fahren, da gibt es immer einen Stau, ich kenne diesen Weg wirklich ziemlich genau. Großmutter, hatte das Kind ungeduldig gesagt, nun mach doch mal, was der Mann dir sagt. Da musste sie lachen, ja, du hast recht, ich mache jetzt, was der Mann sagt. Ihr habt ein wunderbares Kind, hatte sie vor der Schwiegertochter geschwärmt, als sie die Halbschlafende zu Hause ablieferte. Aber die kindliche Frage ging ihr nicht mehr aus dem Kopf. Was war der schönste Tag in deinem Leben? Welcher Tag war es? Die Geburt des Sohnes? Seine ersten Schritte taumelnd noch auf sie zu an seinem ersten Geburtstag? Oder als sie damals aus dem Krankenhaus entlassen wurde, gegen alle Prognosen nach Hause durfte? Die Hochzeit im weißen Kleid am See mit all den Freunden, die übers Feuerwerk staunten, das der Schwiegervater ihr, besonders ihr, schenkte? Die sichere Gewissheit in den Augen ihres Vaters an dem Abend, als sie ihm von ihren Eheplänen erzählt hatte, sein Satz, er ist der Richtige für dich, ich bin mir sicher, da kann nichts schiefgehen. Oder war es die endgültige, die gute Diagnose am Krankenbett der Mutter, noch tagelanger Unsicherheit, das Schwimmen im Meer mit dem Freund nach dem Abitur, die Sonne auf der Haut, das Salz, das erste Mal Sex am Strand? Oder die Freundin, die sie und nicht das andere Mädchen, ihre ewige Nebenbuhlerin, eingeladen hatte zum nachmittäglichen Kinobesuch. Sie erinnerte sich auch an das Glück, als sie souverän eine Karte verlangte für den Film, in dem man erst ab 18 durfte. Sie war gerade 15 geworden. Sie hatte sich die Augen schwarz umrandet, den sicheren Blick vorm Spiegel geübt, aber die Kassiererin hatte sowieso nur müde aus ihrer Illustrierten aufgeschaut. Der Triumph am nächsten Tag in der Schule, als sie den Freundinnen davon erzählte, da war sie sehr froh. Aber der glücklichste Tag im Leben? Sie war schnell nach Hause gefahren, eine rasche Dusche, ein Telefonat mit dem übermüdeten Ehemann, der zufrieden von dem erfolgreichen Abendessen mit den japanischen Geschäftsfreunden erzählte. Wie spät ist es bei dir und bei dir? Welten trennen uns, nebenher gesprochener Ehegrundsatz. Beide wussten sie nur zu gut, dass das die Wahrheit war. Trotzdem oder gerade deswegen hatten sie es vielleicht so lange miteinander ausgehalten. Er würde jetzt sagen, was heißt ihr miteinander? Du lebst doch lange schon dein eigenes Leben. Und sie würde wie immer an dieser Stelle antworten, ja, so wie du auch. Und das war nicht allein meine Entscheidung. Früher wolltest du nicht so viel Nähe, heute brauche ich sie nicht mehr. Dann würde er seufzen und vom Alter reden und dass man da enger aneinander rücken müsse. Ich küsse dich, sagte er sanft. Und dann noch, es macht ja nichts, früher hast du mich lieber gehabt, heute ich dich. Das ist wohl in Ordnung so. Mag sein, sie wollte nicht über ihre Ehe, ihre Bindung reden, aber dann sagte sie doch, was die Wahrheit war, ich liebe dich auch und immer noch und überhaupt immer. Das ist schön, seufzte er, und darüber bin ich froh. Ich muss jetzt schlafen. Sie kam zu spät, er saß im Restaurant, strahlte sie an, ihr Kleid stünde ihr wunderbar, ob sie sich in einen anderen verliebt habe, sie sehe so jung aus, ob sie wirklich erst essen wolle oder nicht vielleicht doch sehr müde sei. Sie könnten auch gleich zu ihm fahren, bei ihm sei es hübsch warm und der Rotwein stünde bereit. Sie fühlte das Glück, begehrt zu werden in ihrem Alter. Sie freute sich auf die Nacht, die Nähe, die Heftigkeit, das Schweigen danach. Sein Mund war so weich. Sie mochte die Liebe mit ihm sehr, war empfänglicher als in jungen Jahren, geduldiger, empfindungsfähiger, begeisterter. Später lagen sie beieinander, er schlief rasch ein, sie wäre gerne gegangen, wollte ihn aber nicht verletzen. Und da, in diesem Augenblick, wusste sie plötzlich, welcher Tag es gewesen war, der glücklichste Tag ihres Lebens. Ein Sonntag vor mehr als 30 Jahren mit dem Mann, an den sie lange nicht gedacht hatte. Als sie sich später einmal trafen, hatte er gesagt, nie wieder sei es mit einer Frau gleichzeitig so schön und so schrecklich zugleich gewesen. Sie nahm es als Kompliment. Sein Blick war dabei düster. Er hatte damals mit ihr leben oder sterben wollen. Sie wollte das nicht, weder das eine noch das andere. Sie wusste, dass die Leidenschaft nicht dauern würde, wenn sie beieinander blieben. Sie hatte die Trennung der Gewöhnlichkeit vorgezogen. Sie versuchte sich zu erinnern, woher sie die Entschlusskraft damals genommen hatte. Aber das war ja gewesen, der schönste Tag ihres Lebens. Ein Sonntag im Bett mit ihm, Ab und zu waren sie aufgestanden, hatten getrunken und gegessen, Musik gehört, waren wieder versunken in die Absolutheit einer Leidenschaft, die es davor und danach nie wieder gegeben hatte. Dafür hat sich das Leben gelohnt, dachte sie, als ihr in den Armen des Mannes die Augen zufielen, der ihr auch nur ein vergängliches Glück sein würde. Sie freute sich auf die Rückkunft ihres Ehemannes und sah sich dann doch zwischen Wachen und Träumen ihren Hochzeitswalzer tanzen. Vielleicht war doch das der glücklichste Tag gewesen. Warum eigentlich nicht? Warum will man immer so verdammt originell sein? Eine andere Geschichte heißt Liebesglück, weil eben Glück das Stichwort jetzt war. Zweimal hatten sie das Aufgebot schon verschieben müssen. Er war ein vielbeschäftigter Mann, andauernd in der Welt unterwegs. Da konnte immer ein Termin dazwischen kommen. Die Heirat war auch nicht wichtig, ein bürokratischer Akt nur, dass sie im Falle eines Falles füreinander einstehen und Auskunft bekommen würden. Sie waren froh miteinander, ein eingespieltes Paar, Andrea und Anton, zweimal A. Das kann kein Zufall sein, hatte er gesagt, als sie sich beim Abendessen einer Freundin kennenlernten. Seine häufigen Abwesenheiten änderten nichts an ihrem Glück. Zweimal im Jahr fuhren sie gemeinsam in die Welt. Sie organisierte alles, machte einen exakten Plan, Flüge, Hotels, Exkursionen. Er fand das wunderbar. Er musste sich einmal um nichts kümmern, einmal nicht derjenige sein, der die Fäden in der Hand hielt. Auf ihrer letzten Reise, sie hatte dieses reizende Hotel gefunden, nicht weit von Rom, fantastische Lage, direkt am Meer und in der Vorsaison angenehm leer, hatte sie die Sprache auf die Hochzeit gebracht. Eine Freundin würde heiraten, man könnte doch zusammen ein Fest feiern. Er müsste sich auch wirklich um nichts kümmern, ihr nur die Adressen seiner Freunde geben. Natürlich würde sich nichts ändern, aber im Verwandtenkreis hatte sie gerade erlebt, wie man ein unverheiratetes Paar, das seit Ewigkeiten zusammen war, im Krankenhaus bedauernd auf die Rechtslage hinwies. Sie waren nicht verwandt, er hatte keine Patientenverfügung, da war nichts zu machen. Und im Falle einer Erbschaft erst, das muss doch nicht sein. Warum dem Staat schenken, was ihm nicht gehört, denn wir sind schließlich nicht weniger ein Paar als die verheirateten Leute. Anton fand das alles vernünftig wie sie. Die Sache war abgemacht. Andrea würde alles in die Wege leiten. Das erste Aufgebot scheiterte wegen eines dringenden Termins in Helsinki. Das zweite, weil seine Mutter krank wurde. Das dritte hatte sie gerade auf dem Standesamt festgelegt, als er sie aus Wien anrief. Sie erkannte an seiner Stimme, dass man mit ihm etwas nicht stimmte. Er redete nicht lange herum, er habe sich verliebt, vor 2 Tagen, ein dummer Zufall. Er sei mit ihr zusammengestoßen, direkt vor dem Naturkundemuseum. Sie wisse doch, dass er dort bei jedem Wien-Besuch vorbeischaue. Und genau das tat die andere auch. Sie liebten beide die von Motten angefressenen Eisbären, die räudig aussehenden Affen und Löwen. Er sprach in einem Ton, den sie von ihm nicht kannte. Bedeutungsvoll zelebrierte er die Begegnung als unausweichlich. Es klang, als seien zufällig und großartigerweise 2 Geheimbündler aufeinander getroffen. Da kann die ganze Welt nicht gegen ankommen. Hör auf, ich will das nicht wissen. Warum soll mich das interessieren? Ich kenne die Frau nicht, will sie auch nicht kennenlernen. Was willst du mir eigentlich sagen? Ich habe mich verliebt und ich werde nach Mannheim ziehen. Sie konnte es nicht fassen. Nach 2 Tagen und Mannheim und ihre Wohnung, die sie gerade erst gemeinsam gekauft hatten, im Lehl, ein Glücksfall. Er ließ sich auf kein vernünftiges Argument ein. Sie könne alles behalten. Sein Anwalt würde das regeln. Er wolle kein Geld von ihr. Es täte ihm alles so leid, aber er könne nichts dafür, das müsse sie ihm glauben. Das sei einfach Schicksal und mächtig. Einmal im Leben wolle er nicht rational entscheiden. Sie entblödete sich trotzdem nicht zu fragen, und der Aufgebottermin? Den müsse sie absagen. Der Standesbeamte hält mich doch für Meschugge. Es wird nicht wieder vorkommen, sag ihm das. Sie griff zum Einkaufsbeutel und ging auf die Straße. Um die Ecke war ein Schuster, der auch Schilder machte. Sie konnte darauf warten. Sie ließ ihren Vor- und Nachnamen eingravieren und tauschte das Schild mit Anton und Andrea an der Wohnungstür aus. An der Klingelanlage überklebte sie seinen Namen, am Postkasten strich sie ihn mit einem dicken schwarzen Filzstift aus. Danach machte sie sich einen Glückstee, den ihr jemand beziehungsreich zum Geburtstag geschenkt hatte, und weinte. Sie konnte es einfach nicht fassen. Er tauschte 10 Jahre gegen 2 Tage. Er war verrückt geworden. Seine Sachen ließ er abholen. Er nahm nur die Hemden und die Anzüge, Socken und Unterhosen, und erst als sie drohte, sie würde alles auf den Müll werfen, schickte er jemanden für die alten Fotoalben und seine CD-Sammlung. Sie wollte nichts von ihm in ihrer Nähe haben. Sie litt und nahm 10 Kilo ab, so hatte die Sache ein Gutes, aber sie sagte kein böses Wort über den Mann. Sie hätte das tun können, jeder hätte es verstanden, er hatte sich einfach aus dem Staub gemacht. Wenigstens hat er dir die Wohnung überschrieben, sagten ihre Freunde. Ja, wenigstens. Er hatte sich verliebt. Was soll man da machen? In eine die Motten zerfressene, ausgestopfte Eisbären liebt. Mehr wollte sie von der Frau wirklich nicht wissen. Sie stellte sich die Nebenbuhlerin vor wie ihre alte, knochige Biologielehrerin. Immerhin war sie nicht jünger als sie. Sie bat ihn aufzuhören, wenn er mehr von ihr erzählen wollte. Das sei allein seine Sache. Der Mann rief nämlich nach 3 Monaten wieder an, aus Mannheim, wenn seine neue Liebe nicht zu Hause war. Er lebte mit ihr in einer kleinen Dachgeschosswohnung, enge Umstände, aber sie wollten sich bald vergrößern. Er rief auch von unterwegs an, ab und zu erst und dann wieder regelmäßig aus Rom und Helsinki. Ausführlich konnten sie da reden. Es war fast wie früher, nur dass sie ihm jetzt von den Reisen erzählte, die sie ohne ihn plante. Er wollte mit seiner Freundin ein paar Tage nach Usedom fahren, müsse sich nur noch um eine Unterkunft kümmern, ob sie da was wisse, aber das ging dann doch zu weit. Den Freundinnen erzählte sie, sie habe so ein Gefühl, als käme er langsam wieder zu sich. Sie merkte an seiner Stimme, dass die Motten zu arg an den Eisbären fraßen. Dass er sich um eine Reise kümmern muss, das passt ihm nicht. Würdest du ihn denn etwa wiedernehmen, trotz all der Tränen, der Schmerzen, des Wahnsinns, den er dir zugemutet hatte? Ja, mehr konnte sie nicht sagen. Ja, sie wollte ihn zurück. Sie hoffte und wartete. Irgendwann stand er tatsächlich vor der Tür, klassisch mit einem riesigen Strauß roter Rosen. Ich war ein Idiot. Sie ließ ihn ganz umstandslos in die Wohnung und in ihr Bett. Die Mannheimerin hatte sein Mobiltelefon in die Hände bekommen, es genau angeschaut und die immer gleiche Nummer auf der Anrufliste gesehen. Sie musste nicht viel fragen. Er gestand, sie machte eine Szene. Plötzlich gefiel ihm der Wahnsinn nicht mehr. Er floh ins Hotel, rief sie von dort an, um vom anstrengenden Drama mit der Neuen zu reden. Sie wollte auch das nicht hören, plauderte mit ihm stattdessen heiter über die Frühlingsblüte in Umbrien, zu der sie bald aufbrechen wollte. Seine Liebesprobleme mit Eisbärenfrauen müsse er selber lösen. Sie hat ihn zurückgenommen, ohne viel Aufhebens davon zu machen. Ein verlorenes Jahr, was machte das schon? Nur ein 4. Aufgebot hat sie noch nicht bestellt. Aber man kann sich auch durch Privatverträge vernünftig absichern.
Und sie wird wohl auch nie das 4. Aufgebot bestellen.
Ja, wer weiß, man kann ja in der Liebe nie genau wissen, wie die Geschichten ausgehen, oder?
Das ist richtig.
Vielleicht noch sowas richtig. Also es gibt in dem Buch 2 Verweise, weil Literatur ja immer was damit zu tun hat, wo man herkommt und wo man hingeht, vor allen Dingen, wo man herkommt, also was die Lektüre angeht, was Bücher sind, die einen geprägt haben. Und für mich ist das, wie für fast alle Menschen, die sich mit Literatur beschäftigen oder die leben, indem sie lesen, sind es viele Bücher. Aber es gibt auch, und das ist ja sehr, sehr ungerecht, es gibt Bücher, die vergessen werden. Und jetzt gibt es hier auf so einer Messe natürlich auch die Möglichkeit, viele Bücher wieder zu entdecken. Es gibt viele unabhängige Verlage, kleine Verlage, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben, Bücher, die niemand mehr kennt, die auf keiner Bestsellerliste stehen, vielleicht wieder zu veröffentlichen. Einen Roman, an den ich immer erinnere, den es leider nicht mehr gibt, aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass das irgendwann anders sein wird. Aus dem habe ich so einen Satz fürs Leben mitgenommen, weil Literatur ja auch immer nicht nur das Leben bestimmt, sondern man erinnert sich immer an Sätze. Und da gab es den wunderbaren Satz, warm muss es nicht sein, nur stimmen. Ich finde, damit kommt man ziemlich gut durchs Leben. Und das war Brigitta Arends, eine junge Frau vor ungefähr 35 Jahren, die einen Roman geschrieben hat und der sehr beachtet worden ist und dann vergessen worden ist. Und die andere literarische Reminiszenz, die es in dem Band gibt, ist der große amerikanische Dichter Fitzgerald. Wenn es irgendeinen Autor gibt, der überhaupt die wunderbarste Männerliteratur, Männerfigur in der amerikanischen Literatur des 20. Jahrhunderts geschaffen hat, dann eher der große Gatsby. Und das habe ich ganz viel gelesen, als ich das geschrieben habe. Und da gibt es wunderbare Sätze drin. Und ein Satz heißt, Isabel und Emery sahen sich über das gebratene Huhn hinweg zärtlich an und wussten, dass ihre Liebe ewig dauern würde. Was mir daran so gut gefällt, ist, dass sie über das gebratene Huhn schauen und glauben, dass die Liebe ewig dauern wird, was sie natürlich nicht tut. Und ein ganz kurzer Text von mir noch, der heißt Liebestraum. Und da gibt es so zwei Menschen, die gucken sich jetzt nicht über das gebratene Huhn an, sondern sitzen in der Eisenbahn. Sie haben sich gerade erst kennengelernt. Er stand mit dem Auto vor ihrer Tür abends, als sie nach Hause kam, ein Cabriolet, nicht seines, es gehört seinem Onkel, aber das erfährt sie erst später. Und es spielt auch gar keine Rolle, das Verdeck war heruntergeklappt und lauter Teelichter brannten. Er saß inmitten der Kerzen und wartete auf sie. Am Abend vorher waren sie einander begegnet auf dem Geburtstagsfest eines Freundes, hatten kurz miteinander gesprochen, einmal getanzt, dann musste sie gehen, sie hatte Frühschicht am nächsten Tag, durfte nicht unausgeschlafen sein. Ein letzter Blick, seine Frage, ihre Antwort, ja. Deswegen stand er am nächsten Abend da und sie war hingerissen und es gab keine Frage mehr. Nun sitzen sie im Zug, ihre erste gemeinsame Reise, die Fahrt wird lange dauern, das Hotel bescheiden sein, aber das ist ganz egal. Sie strahlen sich an, jeder sieht das Glänzen in ihren Augen, erkennt das Wunder, das ihnen gerade widerfährt. Sie haben sich gefunden, ihre Beine sind ineinander verkeilt, ihre Hände streicheln und suchen sich, ihre Blicke gehören nur einander. Er schaut sie an und staunt über ihre Schönheit, hört jeden ihrer Sätze voller Bewunderung, sie ist so klug. Sie kann gar nicht aufhören, ihn anzusehen, er ist so hübsch, so wach und er weiß so viel. Sie haben sich getroffen und sind füreinander bestimmt. Und jedes Mal, wenn sie sich umarmen, sind sie sich dieses unglaublichen Glücks gewiss.
Womit wir wieder am Anfang wären. Der Anfang ist immer schön.
Genau. Und noch einen kleinen Nachtrag, damit es nicht so ganz romantisch endet, damit man etwas gestellt ist für die Liebesrealität. Der Nachtrag heißt, sie dachte darüber nach, wie wohl die Frau des Künstlers sich fühlen mochte, der auf eine blöde Magazinfrage nach der ewigen Liebe erklärte, die gäbe es heute als lebenslanges Projekt nicht mehr, vielleicht im Kino, aber nicht in Wirklichkeit. Und dann sagte er noch, die Liebe zu seinen Kindern, die habe ihm dagegen eine neue Dimension eröffnet. Seltsamerweise stellte er keine Verbindung zwischen seiner Frau und seinen Kindern her. Früher schenkten Männer ihren Frauen zur Geburt eines Kindes voller Dankbarkeit ein Schmuckstück, wenigstens das. Beziehungsweise, warf er da ein, waren es doch vor allem die Frauen, die das abschätzig Wurfprämie genannt hatten. Und das haben sie nun davon, beide.
Das war Manuela Reichert mit ihrem Buch beziehungsweise Liebesvariationen. Sie können das Buch vorne kaufen und ich bin sicher, dass Frau Reichert es Ihnen auch sehr gerne signiert.
Unbedingt.
Vielen Dank für Ihr Zuhören und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.
Danke.
Du machst das immer so super schön. Lang zuhören, könnte ich.
nur eine harte, das ist ja immer so eine Resonanzfrage. Das fand ich hier jetzt eine
sehr trockene Angelegenheit. Ja. Obwohl die beiden jungen Damen
vielen Dank,
davon,
dass du noch gekommen bist. Unbedingt.
Bis dahin, das ist ja ein neues Buch.
2018 so schnell gehen. Unbedingt. Wir sollten langfristig planen, damit wir was fürs Leben, einen Plan fürs Leben haben.
Genau. Das ist schon an.
Hallo? Ja.
Sandra, ich glaube, du kannst dich nach vorne setzen, oder?
Ich glaube, ihr könnt euch hinsetzen.
Da habt ihr jetzt die Auswahl von 4 Plätzen.
Nein, nein, ich würde jetzt raus. Die Moderatoren stehen.
Sagt ihr doch mal bei der Vorstellung, Dezentenvorstellung.
Noch nicht. Das ist der nächste Schritt.
Noch nicht.
Es ist schon 5 Uhr, ja, dann fangen wir mal einfach an.
Okay. Ich begrüße euch und Sie zum späten Nachmittag hier zur Lyriklesung. Toll, dass ihr hier seid, bei diesem wunderbaren Sonnenschein draußen, aber wir werden hier auch, denke ich, wunderbare Lyrik hören. Anlass unserer Lesung ist die Anthologie, Ansicht der leuchtenden Wurzeln von unten. Das ist die erste Lyrik-Anthologie aller deutschsprachigen Literaturinstitute, die nun 2017 im Poetenladen erschienen ist und 2 der insgesamt 6 Herausgeberinnen und Herausgeber werden die Veranstaltung und die beiden Lesenden moderieren. Das ist einmal Saskia Watzecher und Alexander Kappe. Es gibt ja immer Parallelitäten, zumindest ist es bei euch die Parallelität, dass ihr beide im selben Jahr geboren seid. Immerhin, einmal in Peine. Oh, da ist ja auch sogar Michael Braun. Da kann ich gleich erwähnen, dass das Nachwort dieser Anthologie von Michael Braun stammt. Und das veranlasst mich auch gleich dazu, das Format anzusprechen. Als ich Michael Braun, wir sind ja immer spontan, das Buch schickte, sagte er, oh, ein etwas sperriges Format. Und ich sagte, genau, das trifft es. Das Format ist sperrig, aber im gewissen Sinne sind ja auch die Gedichte so, dass sie das Format herausfordern. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal Katja Ditzler aufschlage, schaffe ich das so? Das sieht ja aus wie eine Partitur. Und entsprechend, wisst ihr, auf welcher Seite die Katja Ditzler ist?
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.